Wir schreiben das Jahr 1911. Die Erde ist fast vollständig entdeckt. Die Kontinente, die entlegensten Gebiete, die Wüsten, sogar der Nordpol, alles ist auf Landkarten genau verzeichnet. Es gibt nur noch einen einzigen Punkt auf der Erde, zu dem noch nie ein Mensch vordringen konnte. Die es versucht haben, sind kläglich gescheitert. Als Held, als großer Entdecker kann nur noch in die Geschichte eingehen, wer als erster Mensch den Südpol erreicht. Es ist sozusagen die letzte Gelegenheit. Zwei Männer träumen davon, als erste ihre Fahne in das ewige Eis am Südpol zu rammen. Der Norweger Roald Amundsen und der Engländer Robert Falcon Scott. Sie ziehen nicht zusammen los. Sie treten gegeneinander an. Die ganze Welt nimmt Anteil an ihrem Wettlauf. Hunde, widerstandsfähige Huskies. Von den Eskimos im Norden Kanadas hat der Norweger Roald Amundsen gelernt, wie man mit ihnen umgeht, wie man sie vor Schlitten spannt, wie man mit ihnen in der Eiswüste vorankommt. Zwei Jahre hat Amundsen mit den Eskimos gelebt. Sie haben ihm gezeigt, wie man Iglus baut, wie man aus Rentierhäuten Anoraks näht, aus Bärenfell Handschuhe und aus dem Fell der Bartrobbe Stiefel. Er hat von ihnen alles gelernt, was sie über das Leben im Eis wissen. Und er hat sie und ihre Kultur in dieser Zeit in sein Herz geschlossen.
Diese prächtigen, mutigen Naturkinder dort droben unter dem Pol. Meine besten Wünsche für meine Freunde, die Netschili-Eskimos, fasse ich zusammen in dem einen, dass ihnen die Zivilisation niemals nahen möge.
Amundsen hat genug Erfahrung, um in der weißen Einöde zu überleben. Seine Lehrzeit bei den Eskimos, das weiß er, ist sein Trumpf bei dem Wettlauf gegen Scott. Selbstbewusst steuert er sein Schiff, die Fram, durch das Packeis im Rossmeer und baut etwa 1500 Kilometer vom Südpol entfernt sein Basislager im ewigen Eis auf. Framheim. Framheim liegt an der Bucht der Wale. Dort zu überwintern gilt als Wahnsinn. Weniger wegen der vielen Wale, die ihre gewaltigen Fontänen über das Wasser blasen. Auch nicht wegen der scharfkantigen Eisklippen, die manchmal so am Bug des Schiffes kratzen, dass sich den Hunden die Nackenhaare sträuben. Nein, die eigentliche Gefahr ist, dass die Bucht nicht auf Festland steht, sondern auf Eis. Kilometergroße Stücke Eisküste können abbrechen. Dann würden Mann und Maus aufs offene Meer treiben. Amundsen kennt das Risiko. Aber er geht es ein. Ausschlaggebend ist, dass die Bucht der Wale 150 Kilometer näher zum Südpol liegt als Scotts Lager im McMurdo-Sund. Kilometer entfernt von Framheim, an der gleichen Küste, bereitet sich auch der Engländer Robert Falcon Scott auf das letzte große Entdeckungsabenteuer der Erde vor. Seine Basisstation nennt er Cap Evans. Er käme nie mit Hunden zurecht, aber mit Ponys kennt er sich aus. Ponys sollen die Schlitten mit ihm, seinen Männern und der Ausrüstung über das ewige Eis zum Südpol ziehen. Er hat bei weitem nicht so viel Erfahrung in der weißen Eiswüste wie Amundsen. Erst mit 35 Jahren hat er zum ersten Mal Eis gesehen. Aber auch Scott hat einen Trumpf. Motorschlitten. Ein englischer Ingenieur hat sie konstruiert. Sie sollen ihm helfen, das Ziel im ewigen Eis zu erreichen. 1500 Kilometer hin zum Pol und 1500 Kilometer zurück. Scott hat darauf gewartet, dass vernünftige Motorschlitten zur Fortbewegung auf Schnee und Eis konstruiert werden. Sie sollen seinen Mangel an Erfahrung wettmachen.
Ich will erst nach Süden ziehen, wenn ich des Erfolgs ziemlich sicher sein kann. Und ich glaube, Erfolg kann man nur haben, wenn man geduldig genug auf die Maschine wartet, die man braucht.
Scott ist Offizier der englischen Armee. Seine Polarausrüstung besteht aus Extremanzügen der britischen Marine mit abknöpfbaren Kapuzen. Der Engländer hat eine Abneigung gegen Pelze. Er vertraut dem Gehorsam und der Disziplin seiner Truppe. Er weiß, dass seine Männer niemals aufgeben werden. Niemals. Sollten die Motorschlitten versagen, werden sich seine Männer selbst vor die Schlitten spannen. Mindestens 100 Tage braucht man von den Basisstationen am Rossmeer zum Pol und zurück. Auf dem Weg lauern verheerende Schneestürme, Kälte bis zu minus 50 Grad, schwere Erfrierungen und die schreckliche Krankheit Skorbut, bei der man wegen Mangelernährung so verwirrt und deprimiert werden kann, dass man am liebsten sterben möchte. Und erst wenn der Südpol in Sicht kommt, erst dann werden sie wissen, ob sie die Ersten sind oder ob alle Anstrengungen und Entbehrungen umsonst waren. Zweiter sein heißt Verlierer sein. Der Spott der ganzen Welt ist einem dann sicher. In ihren Albträumen flackert bei ihrer Ankunft am Südpol schon längst eine Fahne im Wind. Es ist die Fahne des anderen.